Moin zusammen, diesmal geht es in den Nordwesten unserer Republik. Papenburg ruft und das mit teilweise ganz anderen Attributen als denjenigen, die man der Stadt gemeinhin so zuschreibt. Gilt es doch, eine Menge in Erfahrung zu bringen, wenn man dort aufschlägt. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 87 mit Rüdiger Edelmann und der wichtigsten Erkenntnis überhaupt: Papenburg? Nein, das liegt weder am Meer noch in Ostfriesland. Und trotzdem sagt man hier mit bestem Gewissen Moin, einmal, nicht zweimal, das wäre schon Geschwätzigkeit. Papenburg liegt im Emsland, dicht an der niederländischen Grenze, in einem ehemaligen Moorgebiet. Und auch diese Geschichte hat mit der Schiffsbautradition zu tun, die das Städtchen heute ausmacht. Papenburg ist die nördlichste Stadt des Landkreises Emsland und hinter der Stadtgrenze bereits betritt man im Landkreis Leer dann auch Ostfriesland. Den Emsländern ging es lange Zeit nicht besonders gut. Bis ins letzte Jahrhundert hinein waren die Menschen meist bettelarm und versuchten mit Torfabbau, dessen Transport auf selbstgebauten kleinen Schiffen und dem Verkauf in weiten Teilen Europas über die Runden zu kommen. Der heutige Reichtum der Stadt und die vielen Arbeitsplätze haben aber auch mit diesen Traditionen zu tun. Zurück geht das Ganze auf einen Bischof und ins 13. Jahrhundert.
Papenburg selber wird immer so ein bisschen unterschätzt. Man kennt es halt eben von der Meyerwerft, einer der größten, weltweit größten Werften. Und viele Touristen fahren natürlich nur hin wegen der Meyerwerft. Aber Papenburg selber, eine wunderschöne Stadt. Man sagt ja auch, das Venedig des Nordens. Jetzt nicht wegen der Mentalität mit den Emsländern, sondern wegen der Kanäle. Ja, wir haben fast, glaube ich, 40 Kilometer Kanäle in dieser schönen Stadt. Und das ist eine absolute Besonderheit. Wir sind in einer Moorlandschaft hier. Auch Papenburg ist eigentlich eine erstmal lebensunfreundliche Region. Die musste erst urbar gemacht werden. Und wir gehen mal in das 13. Jahrhundert, um 1250. Das Emsland hier, eine wirklich sehr, sehr dünn besiedelte Region, eben aufgrund dem Moor, der Moorlandschaft. Es war sehr nass, kalt und lebensunfreundlich. Und da gab es den Bischof in Münster, der war aber auch für Ostfriesland zuständig. Und er musste dann von Münster nach Ostfriesland durch das kalte, nasse Emsland reisen. Das war eine lange Reise. Die A31 war noch nicht da, den ICE gab es auch noch nicht. Und so hat er gesagt, ich brauche hier im Emsland irgendwo eine Station, wo ich mal Pause machen kann. Ja. Und so hat er, wo früher die Meyerwerft war, heute das Forum Alte Werft, hat er sich eine Station bauen lassen, die Papenburg mit OU geschrieben. Ja. Und das war ein besseres Gestüt, wo er mit seinen ganzen Gefolgsleuten dann Station machen konnte. Und das war der Urbaustein für dieses Papenburg.
Heute ist die Stadt längst in der Gegenwart angekommen. Dank der bekannten Meyerwerft und ihrer Kreuzfahrtschiffe kommen immer mehr Besucher, die zum Beispiel mit dem Comedian Holger Müller auf eine Lachbus-Tour gehen. Auch daran sieht man, Papenburg ist in Bewegung. Normale Stadtrundfahrten und Gänge gibt es hier zwar auch, aber man will das Besondere herausstellen. Holger Müller, im Westdeutschen bekannt durch seine Kunstfigur des Ausbilders Schmidt, liebt andere Töne.
Ich selber hatte die Idee zu einer Lachbus-Tour, weil ich natürlich viel auf Tour bin und ich schaue mir immer gerne Gegenden an und mache auch Führungen mit. Manchmal sind aber Führungen schrecklich, weil du nach 10 Minuten keinen Bock mehr hast, der hat dich mit Jahreszahlen erschlagen. Und dann denkst du, langweilig. Ja? Deswegen habe ich so meine Touren auf wichtige und wirklich interessante Sachen beschränkt. Natürlich recherchiert, ja, weil ich ja nicht aus der Gegend komme. Und versuche aber auch immer so ein bisschen Spaß im Bus zu machen. Ne? So ist zum Beispiel meine Tour mit Papenburg. Fahren wir anderthalb Stunden durch Papenburg, schauen uns ein paar Sachen an. Da bin ich immer Holger Müller. Und dann gehen wir in dieses wunderschöne Museumsschiff Friederike rein. Das hat eine sehr schöne Kajüte, da kommt man als normaler Tourist eigentlich gar nicht rein. Und da gibt es eine Tea Time und ich ziehe mich um als Ausbilder Schmidt und dann mache ich eine halbe Stunde Show. Ja. Die Leute sind natürlich dann moralisch darauf vorbereitet, weil sie ja gesehen haben, ach, der Typ ist ja eigentlich ganz in Ordnung. So.
Denn Ausbilder Schmidt, Müllers Kunstfigur, polarisiert doch ganz ordentlich.
Es ist ein ganz anderer Typ als ich, es ist so ein Unsympath, ja, also so ein Militärausbilder, Sonnenbrille, Barett, Zigarre. Und der ist so ein Typ, der macht dann so Sprüche wie, was hat eine Ehefrau und eine Handgranate gemeinsam, ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. So, ne? So einer ist das, ja.
Als Rheinland-Pfälzer kam er irgendwann in den Norden, kaufte sich ein Haus zum Übersommern, wie er sagt, baute ins Nachbargebäude gleich noch ein Minitheater und liebt es, während der Saison mit spaßigen Touren den Besucher Papenburg näher zu bringen. Die Geschichte spielt dabei sehr wohl eine Rolle, allerdings ist sie selten der Grund für den Besuch im Emsland. Man bekommt sie aber allenthalben bei den wenigen feinen Attraktionen mitgeliefert. Das Gros der Besucher wählt Papenburg als Ziel wegen der neueren Stadtgeschichte. Es ist die eines Erfolgsprodukts, das der Stadt eine wirtschaftliche Zukunft beschert hat. Die enge Verbindung von Papenburg und der Meierwerft gibt den Ausschlag. Kreuzfahrtfreunde und Kreuzfahrtneugierige wollen sehen, wie die Kolosse des Meeres entstehen, die 2 bis 3 Mal pro Jahr für Schlagzeilen sorgen, wenn sie, fertiggestellt, über die Ems in Richtung Nordsee überführt werden. Denn, wir kommen auf den Anfang zurück, bis zur Nordsee bei Emden ist es ein gutes Stück. Dem Schiffsbau im Binnenland nähern wir uns jetzt standesgemäß mit der MS Papenburg, einem Boot, das Hafenrundfahrten macht und uns jetzt von der alten Werft zur neuen Werft bringen wird. Aber auch diese Geschichte bekommen wir erst am Ziel erklärt.
Herzlich willkommen an Bord des Fahrgastmotorschiffes MS Papenburg. Mein Name ist Franz Bruns und ich möchte Ihnen auf diese Art und Weise eigentlich normalerweise den Papenburger Hafen so ein bisschen näher bringen. Diesmal ist es ein Transport zu unserem größten und wichtigsten Arbeitgeber, der Meierwerft.
Captain Bruns holt uns ab am Forum Alte Werft. Dort wurden bis in die 1970er Jahre die Schiffe gebaut. Irgendwann war aber der Auftrag zu groß oder auch die Werfthalle zu klein. Den Auftrag nahm man an und baute weiter draußen im Hafen einfach mal eine neue Werfthalle.
Das kleinste Schiff, was wir gebaut haben, das war 7,5 Meter, das größte 122 Meter lang. Nadelöhr war immer die Eisenbahnbrücke. Dort haben sich häufig die großen Schiffe der Werft festgesetzt und die mussten dann mit Tricks und Raffinessen befreit werden. Solche Befreiungsaktionen dauerten dann mitunter bis zu 3 Stunden und so lange war natürlich auch kein Zugverkehr möglich. Entsprechende Verspätung gab es in den Fahrplänen der Bundesbahn und böse Zungen behaupten, dass sie ihre Verspätung bis heute noch nicht wieder herausgefahren haben. Heute haben wir aus diesem Hafenbecken ein Kulturzentrum gemacht. Hinter uns haben wir das Forum Alte Werft mit der Stadthalle und dem Theater. Dort befindet auch unsere Tourismuszentrale und unser Zeitspeicher.
Und vor diesen Brücken liegt jetzt die MS Papenburg und wartet auf Durchfahrtgenehmigung. So bleibt Zeit, Franz Bruns nach der Größe des Hafens zu fragen, der ja im Binnenland nicht so riesig sein kann. Denkt man mal so.
Es gibt erstens viel zu sehen, zum anderen wissen Papenburger auch gar nicht, wie groß ihr Hafen ist. Die wundern sich immer, wenn ich die an Bord habe, mein Gott, was ist das hier groß. Zumal von außen sieht man nichts, aber nur von der Wasserseite.
Trotzdem erstaunlich, zumal diese Wasserseite ja nun so weit vom Meer entfernt ist.
Ja, nur Hamburg ist weiter vom Meer weg, ne? 140 Kilometer, wir haben 90. Nur unser Fluss ist schmaler, kleiner.
Wenn man unter den Brücken durch ist, geht es stetig in breiteres Gewässer und links taucht auch schon das Werftgelände auf. Franz Bruns schlägt trotzdem noch die Brücke zur Geschichte mit dem Hinweis auf ein riesiges Gelände vor der neuen Werft. Hier liegt Torf auf großen Halden und man denkt, klar, der wird hier immer noch abgebaut.
Die braunen Halden, die wir gleich im Hafen noch sehen werden, das ist Torf. Nur kommt dieser Torf nicht aus Papenburg, sondern aus Russland, Lettland, Estland und Litauen. Gärtnereien, torfverarbeitende und veredelnde Betriebe beziehen ihren Torf aus diesen Staaten und die Firma Schuld und Bruns lagert ihn hier. Die Firma Schuld und Bruns ist flächenmäßig betrachtet der größte Arbeitgeber in Papenburg.
Also auch hier hat sich alles ins Gegenteil verkehrt. Torf ja, aber nicht mehr Ex, sondern Import. Die Zeiten haben sich geändert, sagt Captain Bruns und steuert die großen Meierschen Werfthallen an.
Wenn wir im Bereich der Meierwerft sind, das sage ich aber nachher nochmal, bitte unbedingt sitzen bleiben und zwar so lange, bis ich sage, dass Sie aussteigen können. Vorher hat er nämlich wenig Sinn, da kriegen Sie nicht nur nasse Füße.
Steuerbord!
Geschicktes Manövrieren ist angesagt. Eine 180-Grad-Wendung braucht es, ranfahren an die Kaimauer, Tower auswerfen, aussteigen, Tower festmachen, Boot ranholen und
Schackern.
Nicht.
Wieder an Land sieht man erst, in welch gewaltigem baulichen Umfeld man steht. Eigentlich logisch, denn in diese Hallen hinein muss ja ein ganzes Kreuzfahrtschiff gebaut werden und raus muss es nach der Fertigstellung auch wieder. Trotzdem, rumspazieren ist hier nicht. Auch für die kurze Strecke von vielleicht 600 Metern müssen alle Besucher in einen Bus. Der stoppt schon nach kurzer Zeit am Besucherzentrum. Unterwegs gibt es die ersten Einweisungen und Infos von Christoph Assis, einem der zahlreichen Führer beim Werftbesuch.
Wir sind gerade an der Verwaltung, an der Hauptverwaltung vorbeigekommen. Hier ist ein bisschen umgebaut worden in den letzten Jahren. Hier befindet sich ein Forschungsgebäude, ein neues, das Gebäude R. Von hier wird Forschung und Entwicklung betrieben für alle drei Standorte der Meyer-Werft, sowohl für den Stammsitz hier in Papenburg als auch für die Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde und für die noch relativ neue Werft oder für den neuen Meyer-Standort im finnischen Turku. Alles dort zentral in dem Gebäude. Dann haben wir die beiden Schiffbauhallen, wo wir natürlich gleich noch in die Tiefe drauf eingehen werden. Die kleinere der beiden, das ist die mit dem Schriftzug. Und die größere, wo wir eigentlich die meisten neuen Kreuzfahrtschiffe bauen, das ist hier unsere Halle 6, das größte überdachte Schiffbaudock der Welt. Die Halle ist 504 Meter lang, 125 Meter breit und 75 Meter hoch. Frisch draußen und wartet auf die Ablieferung im niederländischen Eemshaven. Das letzte Schiff war die World Dream für die asiatische Reederei Dream Cruises. Gleich werden wir dort ja auch nochmal hineingehen, dann sehen Sie das neue Schiff für die Norwegian Cruise Line, nämlich die Norwegian Bliss.
Doch erst einmal steht das offizielle Besucherzentrum an. Die Werft betreibt es gemeinsam mit Papenburg Marketing. Das erscheint logisch, denn hier wollen eigentlich alle Besucher der Stadt hin. Sah es eben noch nach Fabrik aus, so findet man sich nach einer langen Treppe in einer schicken Lobby wieder und wird quasi zur Einführung ins Thema in ein kleines Kino gesetzt. Das, was einem in rund 10 Minuten als Imagefilm des Unternehmens präsentiert wird, macht neugierig und hinterlässt für Landratten und Außenstehende gleichzeitig das Staunen mit offenem Mund. Was für Kolosse! Welche Technik! Was für eine Meisterleistung!
Ist es faszinierend, etwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Etwas, das uns mit Freude und Stolz erfüllt. Eine Sinfonie der Meere.
Wow, denkt man unwillkürlich und ist noch ein wenig neugieriger geworden. Auf die Werft und auch ein wenig auf die Familiengeschichte der Firma Meyer. Denn bis heute handelt es sich um einen Familienbetrieb mit der Geschichte, die bis ins Jahr 1795 zurückgeht. Klar, dass man im Besucherzentrum auch die Familie Meyer hochleben lässt für eine lange Geschichte, deren Ende vermutlich die Krönung ist.
Josef Franz Meyer arbeitete bereits vor dem Krieg in der Werft. Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1951 übernahm er mit seinem Bruder Gottfried die Werftführung. Sie wagten eine Neuorientierung und begannen mit der Erschließung internationaler Märkte. Die Schiffe auf der Werft wurden komplexer und größer. Es wurde immer schwieriger, sie vom alten Werftgelände durch die schmale Durchfahrt der Eisenbahnbrücke zu bekommen. Schließlich wurde dieses Nadelöhr zu klein, als Josef Franz Meyer im Februar 1974 den bislang größten Auftrag der Werftgeschichte annahm. 6 Gastanker für Russland, die 3,5 Meter zu breit waren. So begannen noch im selben Jahr die Bauarbeiten für eine neue Werft auf dem heutigen Gelände. Ein Jahr zuvor stieg Bernhard Meyer in die Firma seines Vaters ein. Die gute Zusammenarbeit von Vater und Sohn und ihr gemeinsamer mutiger Weg war der Schlüssel zum Erfolg der neuen Werft. Einer der größten Auftraggeber war das Land Indonesien. 36 Schiffen. Die Erfahrungen, die die Werft mit diesen Schiffen und mit weiteren Ostseefähren und Gastankern sammelte, sollte sie zu größeren ermutigen. Schließlich wagten sie es 1985 auf der Werft ihr erstes Kreuzfahrtschiff zu bauen, die Homerik. Nie zuvor wurde ein Schiff dieser Größe quer zu Wasser gelassen. Damit startete der Aufstieg des Familienunternehmers zu einem der heutigen Weltmarktführer im Bau von Kreuzfahrtschiffen.
Und was da alles gebaut wurde, lässt sich in der Ausstellung wunderbar begutachten. Fast alle großen Reedereien dieser Welt haben in Papenburg oder an den anderen Standorten bauen lassen. Die Modelle der sich entwickelnden Baureihen und Prototypen reihen sich wie Perlen auf einer Ausstellungskette auf. Man denkt, wow, und fragt sich gleichzeitig, wie es Menschen schaffen, solche Kolosse so zu zeichnen und zu planen, dass am Ende ein Schiff herauskommt und dass jede Leitung, jede Niete und jeder Einrichtungsgegenstand sitzt. Genau dort, wo sie hingehören. Dauert aber auch eine Weile, meint Christoph Assis-Labeda.
Das, was ja sichtbar ist für die Gäste und auch jetzt gleich für Sie, ist ja das, was im Dock passiert. Und das dauert tatsächlich so rund ein Jahr. Davor ist ja noch eine ganze Menge zu machen. Ein Auftrag ist auf dem Markt, man verständigt sich, Reedereien und Werft sagen, jo, wir wollen das machen. Und dann wird zusammen mit dem Team der Konstruktion erstmal ein Design festgelegt. Was möchte ich haben für die Gäste? Wie groß soll es werden? Und darauf legt man dann das Basisdesign fest. Und dann geht es also an die weitere Detail- und Konstruktionsplanung. Dann wird gezeichnet an den PCs in den Büros hier und es geht wirklich in die Tiefe. Und 19 Monate danach, dann ist der Brennstart. Dann geht es also los. Die erste Stahlplatte wird wirklich zugeschnitten. Eine erste kleine Feierstunde zwischen Werft und Reederei. Und dann geht es weiter. Wir bauen die Schiffe hier nach dem Lego-Bauprinzip. Aus Stahlplatten werden Sektionen, 8 Sektionen ergeben einen Block und ein Kreuzfahrtschiff wie die Norwegian Bliss oder die Aida Nova, die bestehen aus etwa 70 bis 80 Blöcken. Die schwersten können hier in der großen Baudockhalle bis zu 800 Tonnen auf die Waage bringen. Etwa 30 Monate nach der Unterschrift ist es dann soweit, dass das Schiff zum ersten Mal mit Wasser in Kontakt kommt, das Dock wird geflutet. Dann werden die ersten Tests tatsächlich schon hier in der Halle gemacht. Also es werden sogenannte Nullschubpropeller installiert, die dafür sorgen, dass uns der Dampfer nicht durch die Decke geht oder durch die Außenwand in dem Fall. Und dann irgendwann 34 Monate nach der Unterschrift erblickt dann der neue Ozeanriese das Licht der Welt. Das Ausdocken steht an, die Papenburger freuen sich. Ach, wieder ein Luxusleine, ach, ist die Farbe schön. Dann liegt es hier ein paar Wochen im Hafen und dann steht die Ems-Überführung an. Ein Manöver, was immer tausende Schaulustige hier nach Papenburg bringt, ein wahnsinniges Manöver. Das Manöver leitet der Werftkapitän, das ist eigentlich nichts anderes als ein gewöhnlicher Ems-Lotse, der aber einen tollen Job hat, der hat nämlich hier schon fast jedes Kreuzfahrtschiff zur Nordsee gebracht und dann geht es auch unter Federführung des Werftkapitäns auf die ersten Probefahrten, wo eben auch vorgeschriebene Tests absolviert werden, vorgeschriebene Brems- und Ausweichtests und so weiter. Das wird dann alles dort gemacht und dann 36 Monate nach der Unterschrift wird das Schiff dann abgeliefert und dann ist eben auch die Restzahlung fällig. Es ist nämlich so, dass etwa 25% von dem Kaufpreis eines solchen Luxusliners angezahlt werden. Die Zwischenfinanzierung übernimmt die Meyerwerft und dann am Ende bei Ablieferung, dann gibt es Cash, dann fließt der Rest des Preises. Man kennt natürlich Summen so ein bisschen in der Branche, etwa 600 bis 800 Millionen. Und dann gehen die Schiffe ihrer Wege. Großes Kino und das 2 bis 3 Mal pro Jahr allein in Papenburg. Zur Überführung drücken sich die Schaulustigen quasi die Nase an der nicht vorhandenen Scheibe platt. Wunderwerke der Technik, Weltunternehmen und gleichzeitig Familienbetrieb. Die Meyers wohnen nach wie vor in Papenburg und die Papenburger arbeiten auch gerne mal als ganze Familie bei den Meyers.
Ich bin Ina Drewes, arbeite auf der Meyerwerft als Konstruktionsmechanikerin, Fachrichtung Schweißtechnik. Auf der Meyerwerft arbeiten auch noch mein Vater und meine beiden Geschwister. Eine schöne Zahl zu merken ist, 850 Kilometer Schweißnähte werden für ein Kreuzfahrtschiff ungefähr verwendet. Ich muss jetzt weiterarbeiten.
Und so kommen per Videospots auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort. Die virtuelle Welt des Besucherzentrums öffnet sich quasi als Höhepunkt gegen Ende in Richtung Werfthalle. Durch eine Scheibe darf man den jeweiligen Neubau begucken. Betreten der Werfthalle untersagt. Normalerweise. Für Journalisten macht man dann schon mal eine Ausnahme. Mit dem strengen Hinweis, Fotografieren in der Werfthalle verboten, geht es zum Eingang. Hardtop Area. Jeder bekommt nicht nur eine bunte Sicherheitsweste, sondern auch einen Arbeitshelm und dann rein ins Allerheiligste. Was von oben noch halbwegs überschaubar war, wird in der Halle zum erschlagenden Ergebnis. Riesige Kräne drehen einzelne Schiffsblöcke auf die Baustelle, die mal ein Schiff werden wird. Es erinnert an eine Hochhausbaustelle, die man von unten sehen darf, und trotzdem menschelt es. Die Kräne haben alle einen Namen und wir stellen uns vor, was ein Kranführer wohl auf die Frage antwortet, wenn er nach seinem Job bei den Meyers gefragt wird. Ich bin verantwortlich für den Steinkauz vielleicht? Jedenfalls hat er für die nächsten Jahre einen sicheren Job, so Christoph Assis.
Die Auftragsbücher aktuell ebenso voll wie noch nie bis ins Jahr 2024. Ab 2019 werden hier in Papenburg wieder 3 Schiffe pro Jahr ausgeliefert. Dann kommt nämlich in der kleineren Halle die Spirit of Adventure für Saga Cruises, also wieder ein britischer Auftraggeber, hinzu. Und Saga Cruises hat eine Option zu einem Auftrag gemacht. Das zweite Schiff für Saga Cruises wird aufgebaut, also 2020 ebenfalls. 3 Schiffe in einem Jahr hier in Papenburg, die über die Ems zur Nordsee gehen. In Turku ist es ähnlich gut, da baut man weiter für TUI Cruises Schiffe. Also mein Schiff 2 ist gerade in dieser Woche auf Kiel gelegt. Das geht dort eigentlich auch sehr gut weiter und dort werden dann darüber hinaus die weiteren LNG-Schiffe für Carnival gebaut, für Costa und für die Carnival Cruise Line, also für die Kernmarke.
Das ist es, das wirtschaftliche und touristische Vorzeigeobjekt Papenburg. Natürlich ist auch Schatten, wo viel Licht ist. Natürlich wird über das Ems-Sperrwerk bei Leer unter ökologischen Gründen weiter gestritten. Natürlich löst die Diskussion um eine tiefere Fahrrinne der Ems bei Umweltaktivisten Alarm aus. Captain Bruns von der MS Papenburg sieht es gelassen und hält es in Teilen für notwendig.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch mit dem Mordsakt verbunden. Also so ganz ohne geht das nicht. Ganz einfach ist das nicht. Aber die Leute wissen, wie es geht. Und naja, mal gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Es werden Erhaltungsbaggerungen durchgeführt. Das ist ein Unterschied. Also die Ems wird nicht, kann glaube ich auch gar nicht weiter vertieft werden, weil es dann Probleme mit den Böschungen geben soll. Ich habe da keine Ahnung von. Aber die Erhaltungsbaggerungen müssen durchgeführt werden, weil wir in der Ems ein dermaßen hohes Schlickaufkommen haben, dass das gar nicht mehr geht ohne Erhaltungsbaggerung.
Und so bleibt unterm Strich die gewaltige Geschichte eines Familienunternehmens, dessen Ursprung in der Geschichte und im Torf liegt. Das ist dann die nächste Papenburger Geschichte. Schon erzählt ist die Story vom Bischof und der Papenburg im 13. Jahrhundert. Neben der Raststation passierte anschließend nicht mehr viel bis zum Jahr 1631. Da belehnte der dann im Amt befindliche Bischof seinen Drosten Dietrich von Fehlen mit Gut und Burg Papenborch. Ein Droste war sowas wie der Oberaufseher der bischöflichen oder fürstlichen Tafel.
Der Drost Dietrich von Fehlen, der hat seinerzeit ein Lehen erhalten und hat dann gesagt, dieses Lehen kann ich eigentlich nur antreten, wenn Leute kommen und mir helfen, dieses Moor dann irgendwie zu kolonisieren. So ist es dann geschehen und er hat dann so tatsächlich dann es fertiggebracht, Leute ins Moor hineinzubekommen. Da werden Sie wahrscheinlich fragen, was sind das denn für Leute gewesen, die das Unternehmen gewagt haben? Hier gab es im Norden Deutschlands, gibt es auch heute noch das sogenannte Ältestenerbrecht. Ich darf das mal auf Plattdeutsch sagen. Der Ölste, die kriegt den Hof. Die Twerde, wenn ich Glück habe, die Pastor auf Lehrer. Und die Dritten und Lörter geborenen, die würden mal in die Kinderwäge umgekippt, dann haben sie Lütgen Dachschaden und blieben Onkel und Tante auf dem Hof. Das ist jetzt sehr brutal ausgedrückt, aber genauso haben die Leute das seinerzeit dann beurteilt. Die Zweit- und später Geborenen auf den Bauernhöfen, die hatten eigentlich keine Existenzberechtigung. Und das sind dann diejenigen, die gewesen, die gesagt haben, wir wagen das und wir gehen dem Ruf des Drosten nach und gehen tatsächlich ins Moor und helfen, dieses Moor zu kolonisieren.
Der Mann, der das alles weiß, heißt Ludger Stukenborg. Er ist der Vorsitzende des Vereins Papenburger Hus, der neben diesem alten Kapitänshaus auch das Freilichtmuseum van Velen-Anlage betreibt. Also während Treffen regnet es gerade mal ohne Unterlass. Das vermittelt aber noch eher die nasse und unfreundliche Atmosphäre, die im 17. Jahrhundert geherrscht hat. Einziger Unterschied, wir können nach der Besichtigung auf Tee und Pfannkuchen im Papenburger Hus einkehren. Die Menschen von damals hockten in feuchten Erdhütten oder im späteren Alter in bescheidenen kleinen Häusern. Aber schön der Reihe nach.
Ich möchte Ihnen jetzt gerne die Kinderstube der Stadt Papenburg zeigen. Das Freilichtfeenmuseum oder auch kurz die von Feenanlage. Das Wichtigste, was Sie also jetzt bisher schon wohl gesehen haben, sind bei uns die Kanäle. Wir haben in der Stadt Papenburg sage und schreibe 42 Kilometer Kanäle. Nachdem jetzt so einiges dazugekommen ist durch Neubaugebiete, bewegen wir uns auf 45 Kilometer Kanal hin. Diese Kanäle sind seinerzeit gegraben worden von den Siedlern, die vom Drosten, dem Landesherrn Dietrich von Velen, angeworben wurden. Und die haben die Kanäle dann in ein riesiges Moor, das sich über eine Gesamtfläche von sage und schreibe 5000 Quadratkilometern erstreckte, hineingegraben. Nicht mit irgendeinem Bagger, sondern tatsächlich mit dem Handspaten. Ja, und zusätzlich waren die Leute bewaffnet mit einer Karre, um dann den Torf oder das Moor, das sie rausgegraben hatten, abzufahren.
Eine harte Arbeit. Die Menschen kamen aber bald darauf, dass die gegrabenen Kanäle einen großen Vorteil hatten.
Sie dienen als Transportwege. Und so hat man das Moor, das man abtorfte, auf solch kleine Schiffe, wie wir sie hier haben, verladen und ist dann mit diesen Schiffen in östlicher Richtung gefahren bis nach Riga, St. Petersburg, und in westlicher Richtung fuhr man mit solchen Schiffen runter sogar bis Bordeaux. Und was hat man dort hingebracht? Nichts anderes als Torf.
Das war das Brenn- und Heizmittel der Zeit. Genau das war auch die Geburtsstunde eines bescheidenen Schiffsbaus. Alle bauten Schiffe und daraus entwickelte sich ein Geschäftszweig. Wir erinnern uns, die Meierwerft wurde 1795 gegründet. Die heutigen Meiers sind also die Nachfahren in der siebten Generation und das Bootsbauen begann sehr klein und sehr bescheiden. Von den 23 Werften der frühen Jahre sind tatsächlich nur die Meiers übrig geblieben. Diejenigen, die Torf stachen und ihn verkauften, blieben meist bettelarm. Im Museum zeigte uns Ludger Stukenborg die Erdhäuser. Kalt, nass und krankmachend wirken sie an diesem regnerischen Nachmittag. Als er sagt, dass das Erdloch, vor dem wir stehen, tatsächlich noch bis 1954 bewohnt war, schüttelt es einen. Ein festes Haus konnten sich die Torfstecher erst nach langer Jahre Arbeit leisten.
Dieses Haus hier, gebaut worden etwa um 1680. Von solchen Häusern gab es dann relativ viel. Sie müssen sich das vorstellen, in diesen Elendshütten dort oben. Da hat man gelebt etwa 25, 30 Jahre. Wenn man das überlebt hatte, dann hatte man jetzt endlich genügend Materialien, Baumaterialien wie Steine, wie Holz angesammelt, um jetzt auch eine feste Hütte oder ein festes Haus zu bauen. Die Steine, die kamen aus dem Ostfriesischen, dort gab es also Ziegeleien. Da hat man dann Schiffsladungen Torf hingebracht. Eine Schiffsladung Torf waren eigentlich 15 Tonnen und dafür bekam man dann gerade mal 23 Steine. Dann können Sie sich vorstellen, wie lange das gedauert hat, ehe man Materialien in genügender Zahl hatte. Runde 30 Jahre. Und dann wurde so ein Haus gebaut, immer die Feuerstelle vorne am Giebel. Das war typisch für die sogenannten Gulfhäuser hier. Ja, und daneben hatte man dann also symmetrisch angelegt Fenster und ein Seitenfenster, durch das man dann das Treiben auf dem Kanal beobachtete.
Und so zogen immer öfter auch Menschen ein, die schon Oma und Opa waren. In der kombinierten Wohnküche waren wegen des wärmenden Feuers auch gleich noch die Alkovenbetten der damaligen Zeit eingebaut. Tür auf, rein ins Bett, Tür zu, schlafen bis zum Morgen. Ludger Stuckenborg erinnert sich noch gut an Kinderbesuche bei Oma und Opa, die auch solch ein Haus besaßen.
Und irgendwann klopfte Opa dreimal laut vernehmlich auf den Tisch und dann sagte er, nu es Bette gonstit, jetzt sind wir müde und gehen zu Bett. Dann drehte er die Petroleumlampe runter und dann wurde es ganz still im Haus. Man hörte nichts mehr und irgendwann plötzlich gab es ein kleines Geräusch. Da waren die Mäuse unterwegs. In diesen Häusern, gerade im Herbst und im Winter, bewegten sich Heerscharen von Mäusen. Und dann haben wir also ganz häufig die Türen aufgestoßen, noch so ein bisschen in das verglühende Feuer hineingeschaut. Und dann sah man im Widerschein des Feuers die kleinen schwarzen Mauseäuglein, wenn die so durch die Küche huschen. Und wenn die dann noch über die Bettdecke gingen, das war richtig schön. Das war einfach eine Freude ohne Ende.
Man muss nicht groß nachrechnen, um zur Erkenntnis zu kommen, dass sich das bescheidene Leben bis weit ins 20. Jahrhundert gehalten hat. Vielleicht gibt es aber gerade deshalb noch so viele schöne Geschichten.
Ja, da saßen so die Leute abends zusammen, schauten in das offene Herdfeuer und erzählten sich Geschichten. Kleine Geschichten, Dörnkes, Oma und Opa, die legen in eine Butze. Und morgens die Sonne steig ob und die Horn, die Kreide, und da springt Opa und die Butze herut. Drückt sich die lange Unterbüchse noch mal hoch und dann sag ich, Oma, was hab ich für Nacht fein drömt? Ich hab davon drömt, ich bin mit meinem Rad unterwegs ins Van. Und dann bin ich heil der Mauer führt und dann komm ich in Lütke Dörp. Und da in Dörp haben die Lühe für die Hüser so feine Gorns. Oma, mit blauem, gele, witte, rote, blaue. Schade, Oma, dass du das nicht sein hast. Dann sag ich, Oma, Opa, ich hab auch drömt für Nacht. Sag ich, Opa, muss mir das vertellen, Oma, wovon du drömt hast. Opa, weißt du was? Ich hab die ganze Nacht Liebe maugt. Was hast du maugt? Liebe? Mit mir? Nee, das geht doch nicht, Oma. Du warst doch mit Rad unterwegs.
Nass, etwas angefroren und trotzdem mit einem Lächeln auf den Lippen geht es jetzt ins Papenburger Hus. Bauchweiten Jan Hinnerk werden serviert und dazu gibt es Emsländer Tee. Auch bei dem darf man nicht umrühren, nachdem erst die Kluntjes und dann die Sahne mit einem kleinen Löffel versenkt wurden. Die Buchweizenpfannkuchen sind köstlich. Magerer Speck ist eingebacken und obendrauf kommen Preiselbeeren. Das schmeckt. Zum Aufwärmen wartet außerdem noch ein Papenburger Moorwasser.
Papenburger Moorwasser ist für alles gut. Mag mal in Kopf und dünn das Blaut. Papenburger Moorwasser, das ist wohl wahr. Das Tüch, das schmeckt wie wunderbar. Die Papenburger sech, nimm die mal eine, dann bist du bald für auf die Beine. In diesem Sinne, Prost!
Super! Los, 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 los.
Der Regen rauscht draußen vor der Tür und man fühlt sich zurückversetzt in alte Zeiten. Von guten alten Zeiten sollte man mal lieber nicht reden. Aber alte Zeit und neue Zeit, hier sind sie dicht verzahnt. In Papenburg, im Emsland. Moin zusammen.